Soldat und Technik. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte am heutigen Sonntag die Gelegenheit der freien Predigt nutzen, um etwas mit euch zu besprechen, was ansonsten in unseren Predigten keine oder nur eine geringe Rolle spielt. Ich halte es aber dennoch für sehr wichtig, denn ich stelle zunehmend fest, dass unter manchen von uns, also damit ist jetzt nicht unsere örtliche Gemeinde gemeint, sondern die Gläubigen insgesamt, dass manche von uns unter starken Zweifeln leiden, wenn sie mit dem Alltag konfrontiert werden. Besonders denke ich da an die Jugendlichen, die in der Schule immer wieder mit Dingen konfrontiert werden, die in einem krassen Widerspruch zum Wort der Bibel zu stehen scheinen. Es wird heute keine Gliederung geben, denn wir werden einfach sehen, wie weit wir kommen. Und ich möchte dabei mit einigen gängigen Irrtümern aufräumen und versuchen, einige alltägliche Zweifel von Gläubigen zu zerstreuen. Dazu möchte ich euch herzlich bitten, dass ihr mitmacht, wenn ich euch interaktiv zur Mitarbeit auffordere. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass Dinge in unserem Kopf besser haften, wenn wir sie durch Mitmachen zu einer eigenen Erfahrung gemacht haben. Und lasst es euch dabei nicht verdrießen, wenn ich euch im Verlauf dieser Predigt Fragen stelle, Fragen, die einen eher intimen Charakter haben. Und dabei erwarte ich auch Antworten von euch. Seid versichert, dass dies alles nur zu eurer Auferbauung und Belehrung dient. Ihr seht hier an der Wand einen Bibelvers, den ihr ganz sicher kennt. So, ich habe. Nicht dieses Bild. Das davor. Ja. Okay. Ihr seht hier an der Wand einen Bibelvers, den ihr ganz sicher kennt, und darunter steht der Titel der heutigen Predigt. Ich denke, ihr habt schon eine Idee, worum es da gehen wird, aber ich denke auch, ihr folgt da im Moment einer falschen Fährte. Ich bitte euch deshalb, jetzt nicht abzuschalten. Wendet eure Gedanken nicht anderen Dingen zu, bleibt dabei und profitiert von dem, was ihr heute hören werdet. Zuallererst habe ich drei Fragen an euch. Und es wäre schön, wenn die Betroffenen einmal die Hand heben würden. Und seid dabei euch selbst gegenüber ehrlich. Der Herr weiß die Wahrheit sowieso. Erste Frage. Wer von euch glaubt denn der Bibel? Zweite Frage. Wer von euch glaubt denn den Wundern der Bibel? Dritte Frage. Wer von euch glaubt denn buchstäblich und wortwörtlich alles, was in der Bibel steht? Aus den Antworten, die einige unter uns jetzt bekundet haben, erhebt sich eine weitere. Es ist in dieser Sache die zentrale Frage. Warum denn nicht? Was seht ihr jetzt auf der Wand? Die Hünfelder müssten es erkennen. Das ist der Sternhimmel über dem Hünfelder Kirchberg in einer sternklaren Nacht. Was meint ihr? Wie alt sind diese Sterne? Angebote. Traut sich niemand? Ich sage es euch, einige dieser Sterne sind ein paar hundert Jahre alt, einige sind ein paar tausend Jahre alt, einige ein paar Millionen Jahre und einige sogar ein paar Milliarden Jahre. Das hat nämlich die kosmologische Wissenschaft zusammen mit der astronomischen Wissenschaft errechnet. Und ich muss euch sagen, es stimmt. Diese Sterne sind zum Teil Milliarden Jahre alt. Wissenschaftler haben die Entfernungen dieser Sterne gemessen. Aus dieser Entfernung haben sie anhand der Lichtgeschwindigkeit errechnet, wie lange das Licht dieser Sterne zu uns auf die Erde gebraucht hat. Und aus dieser riesigen Entfernung und aus der Geschwindigkeit des Lichts, das in der Sekunde ca. 300.000 Kilometer zurücklegt, ergeben sich eben Millionen und Milliarden von Jahren. Glaubt ihr immer noch alles, was in der Bibel steht? Ihr dürft es glauben, denn ich werde versuchen, euch zu erklären, warum. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Alltag. Sozusagen eine Art, Gleichnis 10. Klasse. Schaut euch diese Landschaft an. Gefällt sie euch? Also ich muss sagen, für meinen Geschmack ist sie einfach zu leer. Wenn das meine Landschaft wäre, würde ich da Abhilfe schaffen. Ich könnte zum Beispiel ein paar Bäume hinzufügen. Jetzt ist schon ein bisschen mehr Leben drin. Was meint ihr? Wie alt sind wohl diese schönen Bäume, die ich da gerade der Landschaft hinzugefügt habe? Will einer zählen? So etwa, stimme ich dir zu, so etwa 100 Jahre werden sie alt sein. Ich habe also vor mal eben 3 Minuten dieser Landschaft 600 Jahre alte Bäume hinzugefügt. Ich nehme mal an, keiner von euch denkt, ich hätte diese Bäume da gepflanzt und jetzt 120 Jahre oder 100 Jahre gewartet, bis sie da so stehen, wie sie es jetzt tun. Und dann hätte ich vor 100 Jahren und meinetwegen gestern diese Fotos geschossen, um sie euch heute zeigen zu können. So ist das nicht. Wir haben also jetzt eine Landschaft vor Augen, zu der vor wenigen Minuten 600 Jahre alte Bäume hinzugefügt worden sind. Nun, nach dieser Erfahrung schauen wir zurück auf unseren Hünfelder Sternenhimmel. Wir wissen also nun, diese Sterne sind Hunderte, Tausende, Millionen und Milliarden Jahre alt. Toll. Aber seit wann stehen sie da? Seit Milliarden von Jahren? Die Bibel sagt uns, Gott hat die Schöpfung in 6 Tagen erschaffen. Und die Sterne machte er am 4. Tag. Nun könnten wir uns jahrelang darüber auseinandersetzen, was hier wohl mit einem Tag gemeint ist. Wir könnten überlegen, ob es hier um einen Erdentag geht, also um 24 Stunden, oder ob es um einen Tag geht wie den Tag des Herrn, oder um die 1000 Jahre, von denen hier und da auch mal die Rede ist. Aber ich sage euch, es spielt keine Rolle. Es ist nicht wichtig. Denn Gott hat die Bibel für Menschen verfasst. Menschen sollen sein Wort, seine Offenbarung verstehen. Denn Gott ist weise. Und er kennt dich und er kennt mich. Er kennt uns alle und weiß, was in uns vorgeht. So wie du den Tag verstehst, genauso lange hat er gedauert. Das kann bei mir und bei dir auch unterschiedlich sein. Aber es spielt, wie gesagt, keine Rolle, denn keiner von uns ist dabei gewesen. Und die ersten Menschen, unsere Ureltern Adam und Eva, die haben den sechsten Tag der Schöpfung, den ersten Tag ihres Lebens, auch nur zu einem Teil wahrgenommen. Es ist also völlig müßig, irgendwelche mystischen Vorgänge, Geschehnisse oder Zeiträume in die Tage der Schöpfung durch Gott hinein zu geheimnissen oder zu fantasieren. Sechs Tage sind einfach sechs Tage. Gehen wir weiter. Gelehrte Juden haben schon seit Jahrhunderten ernstzunehmende Berechnungen angestellt. Danach ist der siebte Tag, an dem Gott ruhte, etwas über 6000 Jahre her. Sie haben diesen Zeitraum aus den kalendarischen Angaben, aus den Geschlechtsregistern und den historischen Berichten im Alten Testament errechnet. Ich selbst bin überzeugt, dass diese Berechnungen weitgehend richtig sind. Stimmen wir dem einfach mal zu und schauen, wohin uns das führt. Die 600 Jahre alten Bäume mit Photoshop in die Landschaft zu montieren, das war nun wirklich babyleicht. Das ist ein billiger Taschenspielertrick. Aber Gott arbeitet ja nicht mit Taschenspielertricks. Das war ja auch nur ein Beispiel, das euch zeigen sollte, welcher Unterschied besteht zwischen dem Alter eines Gegenstandes und seinem tatsächlichen Auftreten. Zu Beginn heute haben wir an der Wand den 9. Vers aus dem 33. Psalm gelesen. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das ist eine gewaltige Beschreibung für ein gewaltiges Geschehen. Gott sprach und dadurch, dass er sprach, schuf er. Gott gebot und dadurch, dass er gebot, stellte er die Schöpfung dahin. Wo liegt jetzt das Problem, der Bibel zu glauben? Es liegt bei der ungläubigen Wissenschaft, die sagt, es kann nicht einfach aus dem Nichts kommend etwas Milliarden Jahre Altes plötzlich einfach so dastehen. Und es liegt an unserem mangelnden Glauben. Denn die Bibel straft die Wissenschaftler Lügen. Schlagen wir einmal Hebräer 11, Vers 3 auf. Wer liest uns denn bitte mal laut vor, was da steht? Die Welten, also der ganze Kosmos, sind durch Gottes Wort bereitet worden. Und alles uns Sichtbare ist nicht aus Erscheinendem geworden. Das heißt, es kam aus dem Nichts. Und als Gott die Schöpfung in sechs Tagen dahinstellte, war sie bereits vollendet. Sie war fertig. Denn Gott, so heißt es in 1. Mose 1, Vers 31, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und dazu noch eine weitere wichtige Stelle, mit der Gottes Wort diese Aussage bekräftigt. Schlagen wir Hebräer 4, Vers 3 auf. Wer liest denn bitte mal laut vor, was da steht?
Wie geht nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben, die er gesagt hat? So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen immer mehr in meine Ruhe eingehen, wo die Werke von Grundlegung der Welt angeschaffen waren.
Danke. So wie es hier an der Wand steht, ist es in der neuen evangelistischen Übertragung, in der NEÜ, geschrieben. Und dieser Text ist etwas eindeutiger und vor allen Dingen tatsächlich richtiger als die anderen deutschen Übersetzungen. Gott hat das Universum, Dinge, die Gott geschaffen hat, waren also im Augenblick, in dem Gott sprach und befahl, schon fertig. Sie waren so, wie Gott sie beabsichtigt hatte. Deshalb konnte er am siebten Tag ruhen und brauchte nichts nachzujustieren. Das heißt aber auch, wenn die Werke Gottes fertig waren, hatten sie bereits ihren festen Platz. Denkt da mal nach, was das bedeutet. Als Gott vor etwa 6000 Jahren die Schöpfung dahinstellte, war also auch das Licht der Sterne bereits bei uns. Wäre das nicht so gewesen, dann hätten die ersten Menschen die Sterne gar nicht sehen können. Das sollten sie aber, denn wozu hat Gott die Sterne überhaupt geschaffen? Das lesen wir im Psalm 19, Vers 1. Lies doch bitte mal jemand laut vor, was da steht. Was bedeutet das nun für uns? Was bedeutet es für unseren Glauben? Gott hat das Universum scheinbar unendlich groß gemacht, damit die Menschen seine eigene Größe erfahren. Er hat die Sterne gemacht, damit sie das Werk seiner Hände verkünden. Dazu müssen sie gesehen werden können. Folglich musste ihr Licht spätestens am sechsten Tag der Schöpfung auf der Erde gesehen werden. Denn da stellte Gott den Menschen in seine Schöpfung. Das bedeutet für unseren Glauben, das wissenschaftlich berechnete Alter der Sterne von Hunderten, Tausenden, Millionen und Milliarden Jahren und die gleichzeitige 6000-jährige Existenz dieser Sterne sind kein Widerspruch. Der Widerspruch existiert nur für die ungläubigen Wissenschaftler und ihre Gefolgsleute, die das nicht glauben können oder wollen. Immer dann, wenn ihr es mit Wissenschaft zu tun bekommt oder wenn euch jemand etwas mit wissenschaftlichen Aussagen beweisen möchte, dann solltet ihr euch Folgendes vor Augen führen. Wissenschaft ist nicht mehr als ein Erahnen des Augenblicks. Ihre heutige Erkenntnis kann schon morgen wieder völlig überholt sein. Das bedeutet in der legeren Alltagssprache von heute, die Erkenntnis der Wissenschaft von heute ist morgen schon Schnee von gestern. Darüber hinaus solltet ihr stets im Auge haben, dass die Bibel als lebendiges Wort Gottes der menschlichen Wissenschaft aller Zeiten bis an das Ende der Zeit mit ihren Aussagen voraus ist. Unser heutiges Thema lautet ja, die Wissenschaft hat Verspätung. Dass es so ist, möchte ich euch an einigen Beispielen zeigen. Sicher habt ihr schon einmal gehört, dass die Saurier ausgestorben sein sollen, ehe es Menschen auf der Erde gab. Ich sage, das kann nicht sein. Denn im ältesten Buch der Bibel, im Buch Hiob, wird uns berichtet, dass Menschen Saurier gesehen haben, dass sie ihnen wohlbekannt waren. Lasst uns das einmal aufschlagen. Hiob 40, die Verse 15 bis 18. Wer liest einmal vor? Wo seid ihr?
Die Graszählung ist
Hiob 40, Vers 15 bis 18. Aber da steht's. Wie kann Gott so etwas zu Hiob sagen, wenn der überhaupt nicht weiß, wovon eigentlich die Rede ist? Und seht nur diese genaue Beschreibung. Die Bauchmuskeln sind im fossilen Skelett natürlich nicht zu erhalten, aber der baumschwere Schwanz und die erhaltenen verflochtenen Sehnen seiner Beine sind gut zu erkennen. Ebenso, dass sich die Knochen wie eiserne Stangen oder bronzene Röhren darstellen. Woher hätte Hiob im ältesten Buch der Bibel wissen sollen, wovon Gott zu ihm sprach, wenn er nie einen Saurier gesehen hätte? Auch hier ist also die Bibel der Wissenschaft weit voraus. Gehen wir noch einmal zurück zu unserem Hünfelder Sternhimmel. Ich denke, dass kaum jemand von uns in der Lage ist, die Sterne auf diesem kleinen Ausschnittbild vom Nachthimmel zu zählen. Mit bloßem Auge kann man von der nördlichen Erdhalbkugel aus etwa 3000 Sterne sehen und ebenso viele von der südlichen Halbkugel. Die Bibel sagt uns allerdings ausdrücklich, dass es für Menschen unmöglich ist, absolut unmöglich, die Zahl aller Sterne zu ermitteln. Das lesen wir in Jeremia 33, Vers 22. Und in 1. Mose 15, Vers 5 heißt es, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Galileo Galilei richtete 1610 als erster Mensch ein Fernrohr zum Himmel. Er kam noch zu dem Schluss, dass es etwa 30.000 Sterne geben müsse. Inzwischen hat die Wissenschaft in dieser Sache klein beigegeben. Heute wird die Zahl der Sterne im bisher erforschten Weltraum auf etwa 10 hoch 22 geschätzt. Das sind 22 Nullen hinter einer 1. Zählen kann man sie nicht, nur über den Daumen schätzen. Die Bibel ist also auch hier wieder der Wissenschaft weit voraus, denn der Vers, den wir bei Jeremia gelesen haben, ist aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Die Mosestelle sogar aus dem 21. Jahrhundert vor Christus. Bleiben wir noch ein wenig bei den Sternen. Ich finde die so interessant. Wir haben ja auch gesungen, dass wir in den Sternen die Macht Gottes sehen. Im Buch Hiob erzählt uns Gott eine Lebensgeschichte aus dem 3. Jahrtausend vor Christi Geburt. Er stellt Hiob die Frage, ob er den Sternhaufen der Plejaden zusammenbinden könne. Bei den Plejaden handelt es sich um ein Sternbild, bei dem mit unbewaffnetem Auge 6 bis 9 Sterne gesehen werden können. Kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen den Gürtel des Orion? Mit einem guten Fernrohr kann man im Sternbild mindestens 1200 Sterne sehen. Und alle diese Sterne bilden einen durch die Schwerkraft zusammengebundenen Haufen, der eine gemeinsame Flugrichtung im Weltall aufweist. Um die Großartigkeit dieser Frage Gottes zu erläutern, muss ich euch eine besondere astronomische Wahrheit erklären. Die allermeisten der 88 Sternbilder, die in der modernen Astronomie voneinander unterschieden werden, zum Beispiel Schütze, Fische, Wassermann und so weiter, sind Gebilde, deren einzelne Sterne eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Von der Erde aus gesehen scheinen sie zusammenzugehören. In Wirklichkeit sind diese Sterne jedoch im Raum völlig versetzt und tausende von Lichtjahren voneinander entfernt. Und die Plejaden, das Siebengestirn, gehört zu den wenigen Ausnahmen. Diese Sterne sind durch ihre Schwerkraft direkt zusammengebunden. Bei den meisten Sternen wäre die Frage Gottes, kannst du knüpfen, völlig unangebracht. Aber die Frage an Hiob 3000 Jahre vor Christus trifft genau die heutige wissenschaftliche Realität im Fall der Plejaden. Das linke Bild zeigt, mit blauem Hof gekennzeichnet, die 9 Sterne, die man von der Erde aus mit bloßem Auge sehen kann. Der rote Kreis im rechten Bild zeigt die Position und ungefähre Ausdehnung der Plejaden im Sternbild Stier. Genau andersherum verhält es sich beim Orion. Das Sternbild Orion, ganz in der Nähe der Plejaden, besteht zur Hauptsache aus 4 markanten Sternen, die im äußeren Bereich ein Trapez bilden und 3 eng beieinander liegenden Sternen im Zentrum, die wie ein Gürtel aussehen. Das menschliche Auge kann unmöglich wahrnehmen, was man mit modernen wissenschaftlichen Messgeräten inzwischen festgestellt hat. Diese 3 zentralen Sterne, die den Gürtel bilden, fliegen tatsächlich in verschiedenen Richtungen. Sie entfernen sich im Weltraum voneinander, ganz im Gegensatz zu den Sternen der Plejaden. Gottes Frage an Hiob trifft also die astronomische Tatsache ganz genau. Der Schöpfer fordert Hiob mit der Frage heraus, ob er die 3 Gürtelsterne des Orion lösen könne, so wie Gott es eben tatsächlich kann. Wir haben zu Beginn über das Licht gesprochen, darüber, wie lange es braucht, um von den Sternen zu uns zu gelangen. Zu diesem Thema möchte ich euch auf den Vers in Hiob 38, Vers 24 aufmerksam machen. Da heißt es, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Bis ins 17. Jahrhundert glaubte man in der Wissenschaft, das Licht sei ein Zustand, so ähnlich wie die Finsternis. Wenn man das Licht in der Alltagserfahrung beobachtet, wird man kaum zu der Überzeugung gelangen, dass das Licht sich bewegt. Denn wenn man in einem dunklen Raum eine Lampe oder eine Fackel anzündet, so ist das Licht unmittelbar im gesamten Raum. Scheinbar absolut gleichzeitig. Eine Bewegung des Lichts können wir so nicht wahrnehmen. Sir Isaac Newton, einem der größten Physiker der Geschichte, der übrigens in unserem Sinne ein gläubiger Christ war, ist es seit 1708 gelungen, die Bewegung des Lichtes nachzuweisen. Er stellte dazu eine Teilchentheorie auf, nach der die Bewegung des Lichts im Raum eine unvorstellbar schnelle Abfolge von Lichtteilchen ist. Christian Huygens hatte 1691 die Wellentheorie entwickelt. Er beschrieb die Bewegung des Lichts als eine Welle, die sich im Raum ausbreitet. Heute wissen wir, dass beide Theorien in den komplexen Vorgängen um das Licht ihre Berechtigung haben. Und wir wissen, dass sich das Licht mit der unfassbaren Geschwindigkeit von fast 300.000 Kilometern pro Sekunde vorwärts bewegt. Im Buch Hiob, in dem Hiobs Lebensgeschichte aus dem 3. Jahrtausend vor Christus berichtet wird, war die Tatsache der Lichtbewegung schon längst bekannt, indem dort über den Weg des Lichts gesprochen wird. Auch hier hat die Wissenschaft also Verspätung. Apropos, war da nicht noch was mit unserer Erde? Hatte die Kirche nicht im 16. Jahrhundert Ketzer verurteilt, die es wagten zu behaupten, die Erde sei keine Scheibe oder sie sei nicht der Mittelpunkt der Schöpfung? Damit hatte sie gleichzeitig eindrucksvoll bewiesen, dass sie das Wort Gottes nicht kannte. Die alten Babylonier dachten sich die Erde als ein schwimmendes Boot mitten im Ozean. Die Hindus betrachteten sie von Anfang an als eine runde Scheibe, die von Elefanten getragen wurde, die auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. Demgegenüber sagt uns Gottes Wort in seinem Wort im Buch Hiob, dem ältesten Buch der Bibel, also Hiob, Kapitel 26, Vers 7. Er spannt den Norden auf über dem Nichts, über der Leere hängt die Erde auf über dem Nichts. 1543 legte Nikolaus Kopernikus den Beweis vor, dass sich die Erde als eine Kugel frei im All bewegt. Sir Isaac Newton entdeckte 1690 das Gravitationsgesetz, das Gesetz der Schwerkraft, als er feststellte, dass Massen sich gegenseitig anziehen. So konnte er erklären, warum die Erde auf einer bestimmten Bahn rund um die Sonne durch die Schwerkraft im Universum aufgehängt ist. Im Buch Hiob bezeugt Gott, dass er die Erde über dem Nichts aufgehängt hat. Heute wissen wir außerdem, dass der interstellare Raum, in dem die Erde hängt, ein Vakuum ist. Das entspricht genau der biblischen Aussage vom Nichts. Da ist noch ein weiterer Punkt, der mit diesem eng zusammenhängt. In Jesaja 40, Vers 22 versichert uns der Prophet, er, Gott, ist es, der hoch über dem Erdball thront. Er spannt den Himmel wie einen Schleier aus, wie ein Zeltdach zum Wohnen. Gott selbst spricht also von einer Kugel. Die Chinesen dachten sich die Erde quadratisch. Die Ägypter sprachen von der Erde als einem Rechteck. Die Babylonier stellten sie sich als ein schwimmendes Boot vor. Christoph Kolumbus trat 1492 die Seereise an, mit der er die Kugelgestalt der Erde beweisen wollte. Er war aber dennoch nicht der Erste, dem es gelang, die ganze Erde auf einem Schiff zu umrunden. Das war Fernando Magellan um 1510. Damit war quasi durch Experiment wissenschaftlich bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist. In der Bibel wurde, wie wir gesehen haben, die Kugelgestalt noch vor der Zeitenwende bezeugt. Nun wundert euch aber nicht, dass in euren Bibeln da von einem Erdkreis die Rede ist. Das hebräische Wort Chuk, das Jesaja in seinem Text verwendete, bezeichnet einen dreidimensionalen Kreis. Die Figur, die wir unter einem Kreis verstehen, ist zweidimensional. Dasselbe Wort wird in Hiob 22, Vers 14 als Bezeichnung für das Himmelsgewölbe verwendet. Es handelt sich also bei diesen Übersetzungsunstimmigkeiten einfach darum, dass man auch die verschiedenen Begriffsinhalte der Sprache noch nicht so genau kannte. In dem Wörterbuch von Benjamin Davidson, das den Titel trägt »Analytisches Lexikon der hebräischen und chaldäischen Sprache«, wird das Wort »chuk« richtig mit »Sphäre«, das ist eine Kugel, übersetzt. Und verschiedene spanische Bibelübersetzungen geben Jesajas Worte »chuk ha'aretz« treffend mit »el globo de la tierra« wieder. In Deutsch finden wir das so, wie es hier an der Wand zu lesen ist, nur in der neuen evangelistischen Übertragung wieder. Ihr seht, die wissenschaftliche Erkenntnis von heute ist morgen schon wieder Schnee von gestern. Gottes Wort aber ist, so wie es dasteht, ewig und unveränderbar. Übrigens, bis ins 17. Jahrhundert hinein meinten die Wissenschaftler, Luft sei gegenstandslos. Luft war für sie gewissermaßen ein Symptom, ein Synonym für nichts. Der italienische Mathematiker und Physiker Evangelista Torricelli entwickelte 1643 das Barometer. Damit gelang ihm der Beweis, dass die Luft tatsächlich ein Gewicht hat. Durch dieses Gewicht der Luft, der Atmosphäre, stehen wir unter einem enormen Druck. Aber dieser Druck ist für uns Menschen genau der richtige. Ohne den Luftdruck würden wir zerplatzen. Deshalb können sich Astronauten nur in Raumanzügen außerhalb der Raumstation bewegen, weil es da keine Luft und also auch keinen Druck gibt. In der Bibel wusste man jedoch schon vor 5 Jahrtausenden, dass die Luft ein Gewicht hat. Hiob sprach zu seinen Freunden davon, dass Gott bei der Schöpfung der bewegten Luft bzw. dem Wind in seiner Weisheit ein ganz bestimmtes Gewicht zugemessen habe. Hiob 28, Vers 25, denn nur er blickt zu den Enden der Erde, um dem Wind ein Gewicht zu bestimmen. Noch ein kleines Schmankerl für euch. Wer von euch glaubt denn, dass in der Bibel auch etwas über Kernspaltung und über Kernfusion steht? Stärkt euren Glauben. Im Jahr 67 nach Christus beschrieb der Apostel Petrus den Weltuntergang am Ende der Geschichte des Universums. Wer liest denn bitte einmal 2. Petrus 3, die Verse 10 bis 12 vor? Danke. Petrus sagte, bei diesem Ereignis werden die Elemente, nämlich die grundlegenden chemischen Teilchen der Materie, also die Atome, im ganzen Weltall in ihre Bestandteile zerlegt und aufgelöst, nachdem sie zuvor verschmolzen wurden. Dabei wird eine enorme Energie in Verbindung mit Feuer und unvorstellbarem Krachen entfesselt werden. Das ist eine exakte Beschreibung dessen, was wir hier auf diesem Bild sehen. Besser und genauer kann man es mit den Mitteln, die Petrus vor fast 2000 Jahren hatte, nicht beschreiben. Ein letztes habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Habt ihr schon von der dunklen Materie oder von der dunklen Energie gehört? Sie ist neuerdings in aller Munde, wird in den Nachrichten genannt, kommt mittlerweile in fast jeder neuen Dokumentation über den Weltraum vor und findet sogar schon Anwendung in der Werbung. Die Wissenschaftler nennen sie dunkel, weil man sie nicht sehen, nicht hören, nicht riechen und nicht anfassen kann. Sie muss aber nach Ansicht der Wissenschaftler da sein, denn wenn sie nicht da ist, dann gehen ihre physikalischen Formeln nicht auf. Ihr wisst, wie das mit diesen Formeln ist. Mit ihnen kann man feststellen, ob ein Vorgang oder eine Sache physikalisch möglich ist oder nicht. Wir haben heute schon über so eine Formel gesprochen. Die Materie-Energie-Formel von Albert Einstein. Er stellte fest, die an einem Ort im Universum verfügbare Energie ist das Produkt aus der dort vorhandenen Masse und dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Damit ihr einen Eindruck von der Lichtgeschwindigkeit bekommt, gebe ich euch ein Beispiel. Ein Auto legt bei der Fahrt mit 50 km/h etwa 14 Meter pro Sekunde zurück. Das Licht legt in einer Sekunde 299.792.458 Kilometer zurück. Meter. Richtig. Welch eine Gewalt in dem Licht steckt, seht ihr, wenn ihr die Formel von Albert Einstein anwendet. Ein Kilogramm, egal welcher Materie, enthält in seinen Atomkernen die Energie von 299 Milliarden. Also, könnt ihr es mitlesen? Zum Vergleich, der Motor eines normalen Mittelklasse-Autos leistet etwa 16 Newtonmeter. Eine solche Formel wie die von Albert Einstein suchen die Wissenschaftler jetzt seit Jahrzehnten. Sie suchen eine Formel, mit der sie das ganze Universum, seine Existenz, seine Entstehung und seine Zukunft berechnen können. Und die finden sie natürlich nicht. Nachdem sie festgestellt haben, dass sich die Atome aus noch kleineren Partikeln und diese auch aus noch immer kleineren Einzelteilen zusammensetzen, haben sie gemerkt, dass sie so nicht weiterkommen, weil sie keine feste Grundlage für ihre Berechnungen haben. Also muss jetzt etwas nicht Fassbares in die Formeln hineinkommen. Und da kommen sie auf die dunkle Materie, die dunkle Energie. Die soll ihnen jetzt bei ihrer Suche nach der Weltformel auf die Sprünge helfen. Und ich sage euch, das wird sie nicht, weil es sie nämlich gar nicht gibt. Wenn diese Wissenschaftler nicht alles außerhalb ihres Denkhorizontes ablehnen und nicht Gott aus ihrem ganzen Denken ausklammern würden, hätten sie die Weltformel, die alles erklärt, längst gefunden. Sie ist nämlich längst da. Sie ist bekannt. Jeder von euch kennt sie. Sie steht in der Bibel und jetzt hier an der Tafel. Sie lautet: Denn er, Gott, sprach und es geschah, er gebot und es stand da. So ist die Welt entstanden und so funktioniert sie, so lange, bis Gott seine Hand abzieht. Ihr seht also, ihr braucht keine Angst vor der Wahrheit zu haben. Gott spricht in seinem Wort nur über Dinge, die er sehr gut kennt, weil er sie selbst gemacht hat. Denn die Wahrheit ist Jesus, die Wahrheit ist Gottes Wort und das steht über aller Wissenschaft. Fürchtet euch nicht vor Menschen, sie könnten euch für hinterwäldlerisch halten, für dumm oder für ungebildet. Ihr wisst ja doch, dass sie eigentlich die Ungebildeten sind. Bedauert sie, geht gnädig mit ihnen um, betet für sie und habt sie lieb. Denn das ist euer Auftrag. Und für euren und für unseren Alltag gilt das, was wir in diesen Tagen in den Bibelstunden im Kolosserbrief herausgearbeitet haben. Lasst euch nicht aus Menschenfurcht verführen durch überredende Worte, mit denen die Wahrheit verdreht wird, um euch zu verwirren. Lasst euch nicht aus Menschenfurcht verführen von Philosophien, die zumeist sinnentleert sind und deren Fürsprecher einen hochmütigen, arroganten Stolz auf angebliches Sonderwissen an den Tag legen. Lasst euch nicht aus Menschenfurcht verführen durch leeren Betrug, mit dem euch etwas begehrenswert gemacht wird, was ihr nicht braucht und was euch eher schadet. Lasst euch nicht aus Menschenfurcht verführen von angeblichen neuen Offenbarungen Gottes, die es ja in Wahrheit gar nicht geben kann. Denn nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. So steht es in Hebräer 1, Vers 1 bis 2a. Lasst euch nicht aus Menschenfurcht verführen durch die Überlieferungen der Menschen, also durch von Gott nicht gewollte Traditionen jeder Art. Eure einzige Tradition soll eure regelmäßige stille Zeit und die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Lasst euch nicht aus Menschenfurcht verführen von den Elementen der Welt, zu denen auch die Wissenschaften gehören. Sie schmeicheln nur dem Ego des Menschen und gaukeln ihm vor, etwas Besonderes zu sein. Aber Markus 9, Vers 35 sagt uns, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Gegen alle Zweifel und äußerliche Beeinflussung hilft am allerbesten, sich intensiv mit Jesus zu beschäftigen und dankbar für das zu sein, was er dir bereits an geistlichen Segnungen geschenkt hat. Und haltet dabei daran fest, dass auch ein Leben, das Gott gefällt, nicht im geringsten deine Leistung ist, sondern sein Geschenk. Ich möchte mit zwei biblischen Tatsachen schließen. Zwei Tatsachen, die man sich gut über den Schreibtisch hängen kann, damit sie einem nie aus dem Blickfeld geraten. Kolosser 2, Vers 4, denn in ihm, also in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Psalm 33, Vers 9, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Amen.